China, das Land verstehen. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Journalisten Jan-Philipp Senker.
Das Land verstehen, China, das heißt, wir müssen über die Olympischen Spiele sprechen, Jan-Philipp Senker. Blenden wir uns mal kurz zurück. Das Olympische Komitee hat entschieden, Peking bekommt die Spiele. Was war die Absicht der Chinesen, diese Spiele zu bekommen? Wofür sollten die stehen?
Sie sollten natürlich ein Schaufenster werden. China wollte sich als ein modernes, erfolgreiches Land präsentieren, als ein Mitglied der Staatengemeinschaft. Das war für die chinesische Regierung, aber es auch für die Bevölkerung von einer unglaublichen Wichtigkeit.
Wenn man sich präsentieren will als ein Land, wir müssen ja ein bisschen im Konjunktiv reden, weil es ist ja alles anders gekommen. Was war denn der Wunsch der Bevölkerung, die Olympischen Spiele auszutragen?
Ich glaube auch, eine Art Nationalstolz zu zeigen, dass man in der Lage ist, so eine große Veranstaltung gut durchzuführen. Man sieht das ja auch an den Bauten, die alle neu gebaut wurden, was wirklich Juwelen, architektonische Juwelen sind. Und man darf da nicht vergessen, dass China wirklich historisch einen unglaublichen Niedergang zu verzeichnen hatte. Wenn man überlegt, dass im 15., 16. Jahrhundert, ich glaube, um die 30% der Weltwirtschaft in China stattfand und zum Schluss jetzt nur noch 3-4%, da kann man ermessen, wie sehr dieses Land runtergewirtschaftet wurde. Und nun ist es wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das macht die Menschen stolz und das wollen sie auch zeigen. Das wollen sie der Welt zeigen, was sie geschafft haben.
Nun haben wir aber einen, wenn man so nennen will, ein PR-Desaster. Der Tibet-Konflikt sorgt dafür, dass alles anders kommt. Die Frage, die man sich im Westen stellt, warum bleibt die chinesische Regierung so hart und lenkt überhaupt nicht ein?
Ja, das ist die entscheidende Frage und das ist eine Frage, die mich sehr schockiert, denn ich sage das jetzt mal so als medienbewusster Westler, könnte man ja sagen, warum trifft sich nicht irgendein Unterstaatssekretär mal mit dem Dalai Lama, man verspricht Verhandlungen und dann sagt man im Oktober, das hat leider zu nichts geführt, dann hätte man erstmal Ruhe. Dass die Chinesen das nicht können, die kennen sich ja mit den Medien auch aus, das heißt aber, dass sie so erstarrt sind in ganz alten Verhandlungsmustern, dass mich das überrascht. Das ist fast Kulturrevolution, was wir erleben. Die Sprache ist Kulturrevolution. Und da sehen wir, dass doch, so modern das Land sich auch geben will, die Regierung da in ganz eingefahrene alte Verhaltensmuster verstrickt ist.
Woher rührt diese diplomatische Unfähigkeit? Sie lassen sich ja auf nichts ein, sie lassen sich auch nichts sagen. Sie sagen, Sport und Politik soll getrennt werden. Niemand hat sich in die Angelegenheiten Chinas einzumischen. Damit machen sie doch die Tür wieder zu.
Ich glaube, dass das ein tiefsitzender Komplex ist. Ich sprach über diesen Niedergang Chinas, der wirklich daran gipfelte, dass dieses einst große Land, das Reich, aufgeteilt wurde, dass der Krieg gegen Japan verloren wurde, dass bestimmte Gebiete von Franzosen, von Deutschen und so weiter besetzt waren. Das ist in der Psyche des Landes ganz tief verwurzelt. Das ist ein Albtraum. Und die territoriale Einheit ist für die von überragender Bedeutung. Und da gehört aus Sicht Chinas Tibet dazu, auch Taiwan, aber eben auch Tibet. Und da kann es keine Kompromissbereitschaft geben.
Warum ist Tibet als Symbol so wichtig für die Chinesen? Es ist ein Riesenland und Tibet ist sehr klein. Warum ist Tibet so wichtig?
Naja, Tibet ist schon sehr groß, es gibt auch Bodenschätze und manche sagen auch strategisch, es ist ein Puffer zwischen China und Indien. Also das hat schon auch andere Bedeutung, aber ich glaube, die wahre Bedeutung ist wirklich für die nationale Psyche. Das ist ein Teil und die territoriale Einheit Chinas muss erhalten bleiben oder auch wiederhergestellt werden, sodass Taiwan ja irgendwann wieder Teil der Volksrepublik werden soll. Und da darf nicht dran gerüttelt werden.
Was wir hören, ist die offizielle Verlautbarung der Partei in China. Wie denkt denn die Bevölkerung über diesen Konflikt oder hat die Bevölkerung den Wunsch, bitte macht doch diese Spiele und lasst uns mit diesem Konflikt zufrieden?
Also was ich in China manchmal feststelle, was mich sehr irritiert, ist auch unter bekannten Freunden ein doch sehr virulenter Nationalismus. Dass ein Nationalstolz und ein dann, wenn es eng wird, wir gegen sie, entweder ihr seid mit uns oder gegen uns. Ich habe junge Leute getroffen, die würden gegen Taiwan in den Krieg ziehen, wenn sich Taiwan unabhängig erklärt. Ich habe dann mal gefragt, aber warum? Was wollt ihr mit dieser kleinen Insel? Das ging um die Symbolkraft. Und ich glaube, auch hier bei Tibet geht es um die Symbolkraft, dass China wieder stark ist und dass es die Einheit wahrt. Und wenn man dann erstmal nachgibt vielleicht, dass dann wollen auch andere mehr Autonomie haben. Also da sind die Handlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt und das erschreckt mich.
Ist denn das Selbstbewusstsein nicht gewachsen im Zuge dieses Wirtschaftsbooms, dass jeder Chinese sagen kann, wir sind doch wer?
Ja, das ist ganz interessant. Oft erlebe ich bei Chinesen einen Widerspruch. Zum einen gibt es ein Überlegenheitsgefühl, was manchmal fast an Arroganz grenzt, weil sie so viel geschaffen haben in letzter Zeit, aber auch natürlich dank der Geschichte, 5000 Jahre Geschichte und was Chinesen alles erfunden haben. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen Minderwertigkeitskomplex, nämlich was die 300 Jahre betrifft, wo das Reich da niederging und was in der Zeit der Westen geschaffen hat. Und dass wir natürlich China materiell in der Entwicklung noch immer überlegen sind. China in den Städten boomt, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel arme Menschen. So dieser Kontrast zwischen Überlegenheit und Minderwertigkeitskomplex, das ist oft ein Spannungsverhältnis in Chinesen. Und ich glaube auch in der Regierung.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Journalisten Jan-Philipp Senka. Die Fragen stellte Andreas Bormann.
Der Reportageband Risse in der großen Mauer, Gesichter eines neuen China und die Romane Das Herzen hören sowie Das Flüstern der Schatten sind im Blessing Verlag erschienen.